Hallo ihr Lieben, buongiorno, zu zuckerfrei beginnt im Kopf. Ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich freue mich riesig, dass ihr mit auf dieser Zuckerfrei-Journey seid. Und ja, dieser Reise kann man sagen zu, offiziell steht obendrauf Stempel zuckerfrei, aber eigentlich heißt es geistesstark, emotional stark, zu wissen, was nehme ich nicht. Die Beschäftigung mit deinem Geist, mit deinem Selbst, mit deiner inneren Ausrichtung, dass das, was du isst, maßgeblich Einfluss hat darauf, auf wer du bist. Und dass das Zuckerfreiwerden ganz oft mit so viel Schwierigkeiten verbunden wird. Und in diesem Podcast teile ich wirklich alle Tools und Hacks rund um deinen Geist, rund um ja, die Thematik, wie wir Dinge wirklich verändern können, wirklich zuckerfrei werden können, wie wir unseren Geist gezielt dafür einsetzen können. Wir sprechen hier mit tollen Gästen. Ich fühle mich immer so, als wärst du mit dabei, wenn ich jemanden interviewe. Also es geht eigentlich um alles, was dich stärkt, innerlich, äußerlich, und wie du vor allen Dingen genau die richtigen Tools und Hacks an der Hand hast, um langfristig und wirklich auf allen Ebenen deines Seins zuckerfrei zu werden. Weil wirklich, wir versuchen das so oft mit irgendwelchen Koch- und Backbüchern und sind dann inspiriert und dann bietet uns jemand was an. Und ich glaube, wahrhaftig zu verstehen, was Dinge zu bedeuten, das ist das, was uns Dinge verändern lässt. Und darum geht es hier in diesem Podcast. Und ich freue mich wirklich riesig, dass du reinhörst, hier gerade aus Italien und von meiner Familie. Und ja, wollte dich heute mitnehmen in ein Podcast-Interview, das ich tatsächlich schon, bevor ich hier in Italien war, aufgenommen habe, mit einer wirklich ganz zauberhaften Frau. Wahrscheinlich kennst du sie. Sie ist ziemlich bekannt. Sie ist Schauspielerin und, was ich so cool finde, nicht nur Schauspielerin, sie ist vor allen Dingen Unternehmerin. Vielleicht kennst du sie. Sie ist zu sehen bei unter anderem Das Traumschiff, dem Kinofilm Rocket, unter anderem gerade bei Sturm der Liebe. Und sie ist außerdem Unternehmerin. Sie hat Woman on Top gegründet und bringt tolle und starke Frauen zusammen. Und ich habe sie interviewt, unter anderem zu ihrem Buch Pretty Happy. Und dieses Buch ist wirklich, kann man nicht anders sagen, als ein Buch, das 1000 Menschen dazu inspiriert hat, sich von unrealistischen Schönheitsidealen zu lösen. Ja, also dieses Buch spricht vor allen Dingen darüber, wie stark diese ganzen Einflüsse, was wie richtig schön ist, unser Denken und unser Handeln beeinflusst. Und was so interessant ist und warum ich dachte, dass es so cool für unseren Podcast ist, ist, dass ich zum Beispiel ganz anfangs zuckerfrei geworden bin, weil ich irgendwie dachte, ah, ich will ein bisschen abnehmen oder und 1000 Dinge versucht habe. Und ich kann dir sagen, seit ich industriezuckerfrei bin und ich esse wie ein Scheunendrescher industriezuckerfrei, nur mit dattelgesüßte Süßigkeiten und alles Mögliche, hatte ich nie wieder, ich habe noch nicht mal eine Waage. Also dieses Bild, Kalorien zu zählen und ja, diese Art Auseinandersetzung mit seiner Nahrung, und das finde ich, ist so eine tolle Schleife zu ihrem Buch oder zu dem Buch, was sie mit ihrer Freundin geschrieben hat. Darum geht es eben überhaupt nicht. Und beim Zuckerfreiwerden auch überhaupt nicht. Die Benefits sind, dass man seine Form findet, keinen Heißhunger mehr hat, schlanker wahrscheinlich wirst du sein, als du es überhaupt überschauen kannst, und nie wieder über irgendwelche Kalorien und sowas nachdenkst, sondern eher, was in dich reinkommt, was für Zusatzstoffe, was für Inhaltsstoffe, ob industriell zugesetzter Zucker. Und ja, sie beschäftigt sich wirklich mit unglaublich spannenden Themen, und ich finde es so schön, sie ist ja Schauspielerin und wir sind ja wie aus der gleichen Branche, und ich finde einfach so schön, dass eine wirklich so, wenn du dir das Interview anschaust oder sie, wunderschöne Frau, so ein Thema auf den Markt bringt. Das mochte ich sehr, deswegen mach's dir gemütlich zu diesem zuckerfreien Kaffeeklatsch mit Vivian Wolf. Hallo liebe Vivian, ich freue mich riesig, dass du da bist. Ich sage deinen Namen extra so, denn du bist eine Bekanntheit, eine wunderschöne Frau innen und außen. Das sage ich extra so, weil ich das ganz wichtig finde, das zu sagen. Und ich freue mich wirklich riesig, dass du im Podcast Zuckerfrei Beginn im Kopf bist. Du hast so viele, Gemeinsamkeiten. Du bist Schauspielerin, du bist Moderatorin und du hast ein Buch geschrieben, Pretty Happy. Und darin geht es um so spannende Themen, darum, wie die Frauenbilder dieser Zeit sind, darum, dass Schönheit nicht gleich Glück ist. Das fand ich irgendwie total super, diese neue Definition, so ein Ungleich. Und vielleicht kannst du uns einmal mit reinschmeißen. Wer bist du? Ich habe es gerade kurz gesagt. Was machst du? Und warum habt ihr dieses Buch geschrieben?
Also erstmal, ich freue mich von Herzen, in deinem Podcast zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, wer bin ich? Was mache ich? Ich bin Vivian. Ich bin seit meiner Kindheit Schauspielerin. Ich habe sehr früh damit angefangen. Man muss eigentlich wirklich, also wirklich sehr früh angefangen. Im Kindergarten habe ich die männliche Rolle des Kartoffelkönigs übernommen. Das zum Thema Emanzipation. Bin dann aber mit 12, 13 Jahren in die Schauspielbranche richtig reingerutscht. Bedeutet, also ich habe mit 13 meinen ersten Spielfilm gedreht. Es waren ZDF-Zweiteiler an der Seite von Heiner Lauterbach. Und so ging das dann peu à peu weiter. Und ich durfte dann auch schon während meiner Schulzeit 2, 3 Filme im Jahr einmal drehen. Und zu Pretty Happy, das habe ich damals mit meiner Freundin und Arbeitskollegin Nena Brockhaus geschrieben. Und eben dieses Thema Schönheit hat nichts damit zu tun, ob du glücklich bist oder nicht. Und überhaupt diese ganzen Schönheitsideale, die mittlerweile existieren, ja auch ganz extrem durch Social Media gepusht, was ich sehr, sehr, sehr schwierig finde. Das waren alles Themen oder zum Beispiel auch, dass viele, also gibt es Studien zu, dass sich junge Frauen zum 18. Geburtstag lieber die Teilfinanzierung von einer Brust-OP anstatt die Teilfinanzierung von einem Studium wünschen. Und das waren so Sachen, wo wir gesagt haben, wie kann das sein? In welche Richtung entwickelt sich das hier alles? Weswegen wir uns dann immer mehr mit den Themen auseinandergesetzt haben und dann gesagt haben, okay, darüber müssen wir ein Buch schreiben und da mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Wo kommt das überhaupt her? Wo hat das seinen Anfang genommen? Warum ist das so? Und was kann man vielleicht auch dagegen tun, um sich so ein bisschen davon abzukapseln? Dass eben Schönheitsideale ja sowieso völlig im Auge des Betrachters liegen. Also was ist denn schön? Nur weil ich sage, ich finde jetzt die Blume, die hier vor mir steht, schön, heißt es nicht, dass du sagst, du findest sie schön. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, sich davon frei zu machen.
Spannend. Und das ist interessant, weil man sieht dich als Frau und denkt, eine wunderschöne Frau, die dieses Buch schreibt. Und war es denn für dich auch selber mal ein Thema, weil ich weiß, viele, die den Podcast hören, die hören zuckerfrei, die wollen abnehmen, die haben auch ein Schönheitsideal. Und es ist spannend, dass du das geschrieben hast. War das selber Teil von dir? Weil oft schreibt man ja oder spricht über Dinge, ich habe Zucker geliebt, deswegen gibt es diesen Podcast, macht man ja Dinge selber wirksam, die man selber hatte, die selber Teil von einem waren.
Ja, ich bin ehrlich, also ich hatte ganz viele Unsicherheiten, als ich so 15, 16, 17 war und ich glaube, es hängt natürlich auch mit der Branche zusammen, in der ich eben arbeite. Die ist vermeintlich sehr, sehr oberflächlich, weil es natürlich darum geht, du bist bei einem Casting und dann wird gesagt, nein, du passt aber optisch nicht ins Bild, du bekommst die Rolle nicht. Und dann war es natürlich auch so, ich wurde sehr früh mit Sachen wie roten Teppichen konfrontiert, mit Blitzlichtgewitter. Und das macht natürlich schon was mit einem, vor allem wenn du vom Charakter überhaupt nicht ausgereift bist und da irgendwie noch ganz, ganz am Anfang bist. Und deswegen habe ich auch Make-up immer so ein bisschen als Hülle gesehen und habe mich dahinter versteckt. Ich konnte ganz lang überhaupt nicht ungeschminkt rumlaufen. Jetzt ist es so, ich freue mich richtig, wenn ich mal mein Make-up abmachen kann und ungeschminkt sein kann. Das ist sowas Schönes und Befreiendes, aber das war ganz lange nicht so. Und ich musste auch erst mal zu mir selber finden, schauen, wer bin ich eigentlich, um das jetzt aber auch so leben zu können. Und ich bin auch ehrlich, ich hatte Anfang 20 hatte ich einen ganz, ganz extremen Game-Changer-Moment in meinem Leben, der dahingehend sehr viel beeinflusst und auch verändert hat. Und zwar saß ich mit einem Schauspielkollegen zusammen und wir haben uns auf die Rollen vorbereitet und wir haben das gemacht, indem wir, also wir sollten ein Pärchen spielen in der Rolle und es gibt von der New York Times diese 36 Fragen, um sich zu verlieben. Mhm. Und wir haben das dann gespielt, haben das aber mit unseren persönlichen Charakteren gemacht, einfach um uns besser kennenzulernen. Und irgendwann, die Fragen werden sehr schnell, sehr intensiv, sehr persönlich und irgendwann meinte er zu mir, guckte mich so an und ich war schon wieder voll unsicher und dachte so, Gott, habe ich irgendwas im Gesicht? Was ist los? Und er so, Vivian, du hast echt einen wunderschönen Charakter. Und ich so, wunderschöner was? Hat er zu viel getrunken oder was ist denn jetzt mit dem los? Also, dass man mal Komplimente bekommt für die Optik, okay, aber für so charakterliche Sachen habe ich bis dahin
nicht hören wollen. Also das ging irgendwie nicht so, oder ich konnte es nicht so zulassen. Und das war was, wo ich dachte, oh mein Gott, wie cool ist es eigentlich, von Leuten für deinen Charakter geschätzt zu werden. Das war für mich so, so ein krasser Game-Changer-Moment, wo ich dachte, es ist so schön, wenn Freunde sagen, boah, ich bin so gern mit Vivian befreundet, weil sie hat einfach tolle Werte, sie hat einen guten Charakter. Und das war was, wo ich gesagt habe, okay, lass mal diese ganze oberflächliche, Entschuldigung, aber scheiße jetzt einfach mal los und konzentriere dich eher darauf, dass du ein guter Mensch bist, weil niemand wird sich daran erinnern, wie du aussahst, sondern immer, wie du die Leute hast fühlen lassen. Und das war für mich so ein ganz, ganz wichtiger Moment, der ganz viel verändert hat tatsächlich und wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich diesen Mensch damals da kennengelernt habe.
Wow. Und du hast gesagt, du hast dann Aufmerksamkeit gelegt darauf, ein guter Mensch zu werden oder an dir zu arbeiten oder an deinem, ich sag mal, inneren Zuhause. Was hast du denn dann konkret gemacht?
Also ich muss sagen, ich bin schon mit einem sehr starken Wertesystem erzogen worden. Also meinen Eltern war es immer super wichtig, dass man eben zu allen Menschen um einen herum wertschätzend ist, dass man, egal wer was macht, wer woher kommt, dass man alle Menschen immer gut behandelt. Und dementsprechend hatte ich das schon von zu Hause, muss aber sagen, dass ich das eben in meiner Jugend so einmal so ein bisschen kurz verloren hatte und mein Vater dann irgendwann zu mir gesagt hat, Vivian, so wie du aktuell bist, das gefällt mir nicht. Das sind nicht die Werte, die ich dir beigebracht, die ich oder die wir dir vermittelt haben. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte so, um Gottes Willen, wenn mein eigener Vater das gerade zu mir sagt, dann läuft hier gerade gewaltig was schief. Dann muss ich da wirklich mal was ändern. Und ja, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, um auch auf deine Frage zurückzukommen, wie du mit Menschen einfach umgehst, dass da einfach immer eine Wertschätzung da ist. Dann finde ich es auch immer sehr, sehr wichtig, nur weil zum Beispiel jemand dich blöd behandelt oder so. Man weiß ja nie, was steckt dahinter. Hat derjenige gerade einen schlechten Tag? Kennen wir ja alle. Aber unabhängig davon, dass man sich auch nie da auf dieses Niveau, wo jemand irgendwie blöd mit dir kommuniziert, herablässt, sondern immer sagt, ja, nur weil du gerade doof zu mir bist, heißt das nicht, dass ich auch doof mit dir umgehen muss. Und da versuche ich halt immer ganz extrem bei mir zu bleiben und auch gar nicht aus Emotionen heraus zu handeln. Ja.
Spannend. Das heißt, gab es denn davor, wenn du danach den Fokus so darauf gelegt hast, eine Zeit, wo du dachtest, das Innere ist nicht so relevant wie das Äußere?
Davor schon. Also davor war es halt immer so, ich dachte, ich bekomme Anerkennung, wenn ich nett zurechtgemacht bin. Es ist ja auch leider so. So ist es ja bei uns Frauen ja oft. Du bekommst ja natürlich häufiger Komplimente als für dein Äußeres, als dafür, dass du irgendwie jetzt ein guter Mensch bist oder dass du jetzt nett zu jemandem warst. Das ist ja in der Regel nicht so. Und so bekommst ja auch schon kleine Mädchen eingetrichtert. Wenn du schön aussiehst, dann bekommst du Komplimente. Jungs spielen mit einem Bagger und dann wird gesagt, oh, das könnte mal ein großer Bauunternehmer werden. Aber wir Mädchen, wir werden ja ganz schnell immer für so optische Themen gelobt. Und da fängt es eigentlich schon an. Und da müsste man eigentlich schon umdenken als Eltern, aber auch schon in der Schule, dass man eben auch Frauen mehr fördert im Sinne von, sie können mehr sein als nur schön, sondern auch klug. Und wie cool ist es, wenn du eine kluge Frau bist, dass man dafür einfach mehr geschätzt wird.
Wenn ich das jetzt mal, das soll sich nicht verschwörungstheoretisch oder so anhören, aber meinst du, das sind noch Teile vom Patriarchat? Weil früher zum Beispiel, das ist so crazy, dass es diese taillierten oder ne, die, wie heißt es nochmal, diese Korsette gab, die diese schmale Taille haben. Das wurde früher gemacht, eng gebunden, damit die Frau nicht so gut atmen kann. Wenn ein Mensch nicht so gut atmen kann, kann ich nicht so gut denken. Das Gehirn hat nicht so viel Sauerstoff. Wenn du hohe Schuhe anhast, kannst du nicht so schnell weglaufen. Wenn du ganz kleine Taschen hast, hast du keine Bewegungsfreiheit. Und ne, es sind so ganz verrückt. Es gibt, ich weiß nicht, ich habe es mal in einem Buch gelesen, so Dinge, die crazy sind, dass wir so Hinderniskleidung quasi schon anhaben, was okay ist, ich mag auch hohe Schuhe und das alles. Aber meinst du, das sind Teile von so patriarchalen Strukturen?
Spannend. Also ehrlich gesagt habe ich darüber noch nie nachgedacht, vor allem mit den hohen Schuhen. Gut, beim nächsten Mal, ich ziehe sie dann raus und trotzdem weggehen. Aber spannender Punkt. Habe ich so ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Kann natürlich gut sein, dass Frauen dann auf diese Art dann auch so ein bisschen kleiner gehalten worden sind. Ja, weil am Ende ist es ja eigentlich, ne, du hast es ja schon verglichen mit Mann und Frau. Eine Frau wird oft für Aussehen beurteilt, aber warum? Warum ist es so? Also, weil am Ende, also ich habe mir mal die Gedanken gemacht, am Ende ist eine Frau zur Fortpflanzung. Welche Frau wollen Männer befruchten? Das sind die mit der schmalen Taille, die noch kein Kind bekommen hat, dann breites Becken, ist gebärfreudig, blonde oder helle Haare sind oft Gesundheit, ist auch oft ein Alleinstellungsmerkmal gewesen, für gibt es nicht so oft. Also du bist zum Beispiel so ein Typ, dich gäbe es da nicht so oft mit den hellen Haaren. Und daraus hat sich das, glaube ich, ergeben, dass es dann alle anstreben und dass es so eine Macht bekommen hat, so dann auszusehen.
Das
Weißt
kann gut sein, ja, spannender.
Ja.
Also, ja, wie gesagt, hätte ich noch nie auseinandergesetzt.
Ja.
Finde ich aber sehr, sehr spannend. Und ja, natürlich hat es auch damit was zu tun, weshalb Mädchen jetzt eher gelobt werden. Oder auch, warum spielen Mädchen eher mit Babyborn und lernen, wie man
Ja.
gefühlt eine Hausfrau ist, wie man ein Kind wickelt, wie man, also, das ist ja auch schon eigentlich ein bisschen absurd, wenn wir mal ehrlich sind. Dass ein Mädchen, ein kleines Kind spielt mit
Ja.
einer Babypuppe, um die zu
Ja.
wickeln, um eine gute Mama zu sein. Das ist ja auch schon ein bisschen
Voll, voll.
schwierig. Also mein Kind wird irgendwann vermutlich auch, also ich will das ja gar nicht jetzt kleinreden oder jetzt sagen, das darf man nicht, aber eigentlich der Gedanke dahinter ist auch schon ein bisschen skurril.
Ja, ich finde mal spannend daran zu sehen, was so angeeignet ist, wie Jungs, tragt mal den Tisch weg und Mädchen, setzt euch hin. Und was quasi von der DNA in uns drin ist. Weißt du, also
Ja.
was kommt woher, finde ich total interessant. Und mich würde interessieren, Vivian ist jung, Vivian wird Schauspielerin, Vivian macht die ersten Filme. Was war denn der Punkt, dass du die Entscheidung getroffen hast, dass dein Aussehen so relevant ist?
Inwiefern relevant ist?
Also du warst ja mal ein Kind und dann hast du angefangen, Filme zu drehen und irgendwann hast du ja verstanden, irgendwann erkennt man ja, zum Beispiel bei mir war das so, ich habe mit 14, 15 angefangen, mich zu schminken und habe gemerkt, auf einmal wartet der Busfahrer immer. Oder ich habe so gesehen, okay, wenn ich nicht mit so einem Assi-Dutt und ein bisschen hübsch rausgehe, habe ich irgendwie, warten die auf mich oder ich kriege das Wechselgeld richtig zurück oder weißt du, so irgendwann habe ich so gemerkt, ah, okay, wenn ich so aussehe, habe ich die und die Vorteile. Ich habe das wie so eine Strategie an Machtgewinnung. Das ist ja das am Ende, was dann passiert. Und gab es bei dir auch, dass du dann irgendwann gemerkt hast, okay, du warst ein Kind, du hast angefangen mit deinem ersten Film und hast dann irgendwie gemerkt, okay, anscheinend finden mich Menschen sehr hübsch. Gab es bei dir auch so einen Punkt, wo du das erkannt hast?
Nee, weil ich eher immer nach Fehlern dann bei mir gesucht habe. Also wenn mich jemand zu lange angeguckt hat, war das früher eher so, dass ich dachte oder dann zu einer Freundin gesagt habe, oh Gott, habe ich jetzt irgendwas im Gesicht? Ist irgendwas falsch? Was ist hier gerade los? Ich kann damit nicht umgehen. Das war eher so bei mir der Punkt, vor allem in meiner Jugend. Ja.
Ach krass, okay.
Aber ich muss auch sagen, ich habe auch noch nie drüber nachgedacht, ob das jetzt strategisch irgendwelche Vorteile hätte oder Macht hätte. Habe ich auch noch nie nachgedacht.
Ja, spannend, weil am Ende ist es ja schon, dass du mehr, ne, in der patriarchalen Welt mehr Macht hast. Kleopatra hat ja irgendwie so super viel darauf geachtet, wie sie aussieht, damit sie die ganzen Männer steuern konnte. Diese ganzen Milchbäder oder was sie da, diese Storys. Am Ende hat sie das so als Macht genutzt und die war ja total Strategin.
Nutzt du es als Macht?
Also ich nutze es, sagen wir so, ich merke, klar, wenn wir arbeiten oder wenn wir egal was machen, würden wir nicht ohne ungemacht oder ich habe mich jetzt auch für dich geschminkt hier ne, weil du hast einfach eine andere Außenwirkung. Ich finde es aber nicht gut, dass es so ist. Deswegen fand ich dein Buch so spannend. Es gibt ja auch so Studien von in Bewerbungsgesprächen sind oft die durch diesen Halo-Effekt, die in gewisser Weise aussehen, denen wird wie so ein Heiligenschein zugesprochen und gleichzeitig mehr Kompetenzen. Mich hat jetzt nur interessiert, ob du sowas auch beobachtet hast.
Ja, also was ich halt auch eher merke, ist, dass es dann, also ich finde, manchmal musst du dich sogar mehr beweisen. Also dass dir eher nicht so viel zugetraut wird. Und man muss natürlich auch aufpassen, dass es nicht kippt. Also nur weil du mit jemandem zum Business Dinner verabredet bist, heißt es nicht, dass du deswegen auf denjenigen stehst oder da irgendwelche Avancen machst. Das finde ich ist immer ganz, ganz wichtig, sich da ganz klar abzugrenzen.
Ja, das stimmt als Frau auf jeden Fall. Und würdest du sagen, du hast ja in deinem Buch geschrieben oder ihr habt dann auch ein Buch geschrieben, Schönheit ist nicht gleich Glück und dieses Freimachen auch von diesen Idealen. Ich habe das in irgendeinem Interview auch nochmal von dir gehört, wo du gesagt hast, dass propagiert wird, Botox vorsorglich sich zu spritzen. Kannst du es nochmal, ich weiß es nicht mehr, irgendwie sowas
besser hast. Besser vorsorgen als nachsorgen, genau. Und das macht mich halt auch extrem wütend. Wir haben natürlich viele bekannte Frauen, die natürlich alle sagen, die auch in einem anderen Alter sind, also sage ich mal so 30, 40, 50, die alle sagen, es ist so wichtig vorzusorgen, besser vorsorgen als nachsorgen. Und das finde ich halt ganz, ganz schlimm, weil die Mädchen, die das gucken, die sind teilweise 15, 16, 17 und denken sich dann, oh ja, ich sollte mir jetzt ganz dringend Botox spritzen lassen, die Lippen machen lassen, möglichst unnatürlich aussehen, weil dann passe ich wieder ins Schönheitsideal und ins Bild. Und das finde ich jetzt, diese Entwicklung da auf Social Media zu sehen, finde ich ganz, ganz erschreckend. Da habe ich selber Angst davor, Kinder in die Welt zu setzen. Weil, und das wissen ja auch viele nicht, die Selbstmordrate an Schulen ist ja extrem hoch. Da darf nur nicht drüber gesprochen werden, weil die Nachahmungsrate so hoch ist. Und das hängt natürlich auch viel mit solchen Themen zusammen, weil viele denken, ich bin gar nicht genug, ich passe da gar nicht rein. Und ich meine, wir kennen es alle, mit 15, 16 bist du die schönste Form deines, in der schönsten Form deines Lebens. Du hast Pickel, hast in der Regel vielleicht eine Zahnspange, hast natürlich jetzt auch nicht monetär oder die finanziellen Mittel, um da jetzt irgendwie, sag ich mal, zu einem guten Friseur zu gehen. Und schon gar nicht, also ich will gar nicht über Botox und Co. reden, weil das in dem Alter ist ja völlig absurd. Aber das finde ich ist schon sehr, sehr schwierig, was da auf Social Media auch vorgegaukelt wird.
Und warum meinst du, ist es denn überhaupt so? Ist es, also das ist so crazy. Es wird ja auch immer mehr dieses Social Media und dieses Botox. Also es ist, Frauen mit 40 sehen ja jetzt anders aus als vor 20 Jahren. Jetzt sind das so die 60-Jährigen gefühlt, so wird es immer, ne, also irgendwie hat sich das so ganz merkwürdig verschoben und auch wir in dieser Schauspielbranche ist ja auch so, oder beim Fernsehen, als ich moderiert habe, hatte ich Kolleginnen, die alle, wo ich mehr Falten hatte, als meine Kollegen, wir haben eine Sendung gesehen, habe ich so eine richtig fette so eine Empathie-Falte. Und ich dachte, krass, meine Kollegin, die ist 50, die hat die nicht. Ja, und das ist okay. Aber ich war so krass, da ist es mir das erste Mal richtig aufgefallen.
Also ich bin ehrlich, grundsätzlich sage ich ja auch Leben und Leben lassen. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn es jemand macht. Gar nicht. Um Gottes Willen, jeder soll alles machen, solange er es für sich macht, um happy zu sein. Super. Was ich aber schwierig finde, ist, sich auf Social Media hinzustellen und zu sagen, ich mache Werbung dafür und habe junge Frauen, die mir folgen. Und ich finde, da hat man halt leider auch eine gewisse Verantwortung. Wenn du dich dazu entscheidest, Social Media zu machen, du eine gewisse Reichweite hast, dann hast du aus meiner Sicht eine gewisse Verantwortung. Das sehen natürlich viele nicht oder sehen vielleicht auch viele anders, aber ich sehe das einfach so. Und deswegen finde ich es halt ganz, ganz schwierig, für sowas dann auch noch zu werben.
Mhm. Ja, voll. Und gleichzeitig gibt es ja immer mehr Frauen wie dich oder auch andere Frauen, die ja was ganz anderes propagieren und Bücher darüber schreiben und darüber aufklären. Und gleichzeitig, wie es solche Frauen wie dich gibt, gibt es trotzdem auch noch immer mehr das andere. Es ist irgendwie so ganz crazy, wie das so immer höher steigt und immer auch so extrem auseinandergeht, finde ich irgendwie.
100%.
Das ist verrückt. Und wie ist das mit dem Thema Ernährung bei dir? Weil du schreibst in deinem Buch auch viel über Selbstbewusstsein, über Selbstliebe, über Selbstwert. Mhm. Darum, dass man im Grunde genommen das nicht von außen beziehen soll, sondern dass man sich sein eigenes inneres Reich kreiert. Hat Ernährung auch noch eine Rolle für dich? Ich fand gerade so schön, du hast gerade gesagt, da wo du jetzt bist, da gibt es keinen Zucker und dir geht es besser. Du merkst es mental, das hat ja auch ganz viel Zusammenhang mit mentaler Gesundheit. Hast du da Auswirkungen bemerkt?
Ja, absolut. Also tatsächlich war Ernährung schon immer was, mit dem ich mich sehr auseinandergesetzt habe. Also ich habe schon immer, ich werde es nicht vergessen, da war ich glaube ich auch so 16, 17, da hat meine Mutter eine Suppe gemacht und Gemüsebrühe genommen. Und dann habe ich diese Gemüsebrühe gelesen und dachte mir so, irgendwie ist da viel drin, aber das hat alles so gar nichts mit Gemüse zu tun. Und da waren halt nur irgendwelche chemischen Sachen drin. Und da war so das erste Mal, dass ich dachte, okay, ich finde es voll komisch, was zu essen, was gar nicht mehr wirklich das ist, was es sein sollte. Und da habe ich dann schon immer mehr, vor allem als ich dann das erste Mal ausgezogen bin, also ich koche leidenschaftlich gerne, ich koche und backe sehr, sehr gerne und
da habe ich mich dann echt viel damit auseinandergesetzt. Was esse ich denn da eigentlich? Was ist denn da drin? Also ich war schon immer jemand, der jetzt nicht drauf geachtet hat, ich bin nicht vegan, vegetarisch, ich esse gerne mal ein gutes Schnitzel und so. Und alles aber immer A in Maßen und B muss die Qualität halt auch stimmen. Und so war es dann auch bei mir, dass ich mich damit einmal auseinandergesetzt habe. So qualitativ sind es gute Sachen, gute Produkte, die ich da zu mir nehme. Und ein anderer großer Schnitt in meinem Leben, was das Thema Ernährung angeht. Ich war vor einigen Jahren, war ich relativ spontan über Silvester in einem Ashram in Indien. Und es war nicht so ein Ashram, wie man sich das vielleicht vorstellt, Hotel, schönes Zimmer, sondern es war wirklich sehr down to earth, 4 Stunden vom Chennai-Flughafen entfernt ins Land rein, kaltes Wasser zum Duschen, eine Pritsche zum Schlafen. Also es war überhaupt nicht fancy, aber es waren ganz, ganz tolle Menschen, denen ich absolut vertraut habe, die habe ich da kennengelernt. Und da habe ich dann eine Panchakarma-Kur gemacht. Und das ist...
Was ist das?
So eine ayurvedische Kur, wo du entgiftest über verschiedene Prozesse in dieser Zeit. Also du musst dich zum Beispiel auch übergeben oder du musst, also es ist schon heavy. Also es ist jetzt nicht so ohne. Zeitlich auch mal kurz, ich bleibe für immer in Indien und werde jetzt hier begraben. Aber ich hatte nicht eine Sekunde das Gefühl, dass ich denen nicht vertrauen kann, wo ich bin. Also es war immer so, dass ich mich voll in die Hände von denen gegeben habe. Und es war, da war auch eine Ärztin dabei, die das begleitet hat. Und da war es dann so, dass ich mich extrem in der Zeit mit meinem Körper, mit mir und Ernährung auseinandergesetzt habe. Und ich dann auch wirklich ein ganz krasses Bewusstsein dafür bekommen habe, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Wenn ich ein Stück Schokolade esse zum Beispiel, geht's mir gut. Also dann habe ich da Lust drauf. Aber wenn ich ehrlich gesagt eine halbe Tafel oder eine Tafel esse, geht es mir einfach körperlich nicht gut. Also nicht nur mental, weil ich denke, boah, jetzt habe ich mir gerade eine Tafel Schokolade reingezogen, sondern auch wirklich körperlich, dass ich merke, ich kriege zum Beispiel Pickel davon oder kriege Bauchschmerzen. Das sind ja alles Anzeichen, wo ich merke, da geht es mir nicht so gut. Oder genauso, wenn ich keinen Hunger mehr habe, aber da stehen halt gerade Karspatzen vor mir auf dem Teller, dass ich dann, oder die schon zur Hälfte gegessen habe und merke, jetzt habe ich aber eigentlich keinen Hunger mehr. Dann auch mal wirklich zu sagen, ja, ich will eigentlich weiter essen, aber ich höre jetzt mal auf, weil es geht meinem Körper dann nicht so gut. Und dieses Bewusstsein, das habe ich ganz krass in Indien entwickelt und das hält auch immer noch bis heute an. Also das waren so Punkte, wo ich mich einmal eben mit 16, wo ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen durch eben Themen wie ich koche sehr gerne und dann einmal Indien war da ein sehr großer Aspekt in meinem Leben, ja.
Wahnsinn. Und was würdest du sagen, wie ernährst du dich jetzt? Hast du, also wenn du gerade diese Auswirkungen auf geistige Klarheit, Gesundheit merkst, hat das für dich auch Auswirkungen auf Selbstliebe, Selbstwert und auch dein eigenes Empfinden von schön?
Absolut. Ich fühle mich natürlich viel besser, wenn ich mich gesund ernähre. Wie gesagt, also ich folge jetzt keiner Diät oder irgendeinem strikten Plan, das sowieso nicht. Aber ich höre auf meinen Körper und ich merke einfach, dass es mir besser geht, wenn ich einfach darauf achte. Also ich versuche schon viel, also ich esse eigentlich jeden Morgen seit etlichen Jahren Blaubeeren oder Beeren generell. Ich trinke jeden Morgen, ich glaube, seit ich 18 bin, das hat meine Mama schon eingeführt, grünen Tee. Ich war noch nie der Kaffeeliebhaber, deswegen gibt es bei mir immer grünen Tee. Das sind eigentlich so meine Rituale, mit denen ich in den Morgen starte, dass ich immer irgendwie was mit Blaubeeren habe, sei es ein Porridge oder irgendwie ein Joghurt oder irgendwie sowas. Und dann versuche ich über den Tag, dass ich viel oder irgendwie Gemüse zu mir nehmen kann. Das merke ich auch, dass ich das irgendwie brauche, dass ich irgendwie meine Portion Brokkoli am Tag bekomme. Aber was ich sagen muss, wenn es gegen Abend geht, habe ich immer Probleme. Also ich den ganzen Vormittag, Mittag, Nachmittag schaffe ich super. Da kann ich mich immer top, top, top ernähren. Gegen Nachmittag, Abend kommt dann immer mein Sweet Tooth raus und das ist immer so ein bisschen... schwierig, dann will ich immer irgendwie was Süßes oder ich will, keine Ahnung, irgendwie was Deftiges essen. Ich esse leidenschaftlich gerne Pizza und Pasta. Und das ist dann abends dann schon ein bisschen schwierig. Aber ich versuche natürlich drauf zu achten, dass ich ja einigermaßen gesund bin. Aber ich war auch noch nie jemand, der gesagt hat, ich sitze jetzt hier, alle essen Pizza, dann ziehe ich mir jetzt nicht den Salat rein, nur für mein gutes Gewissen. Also ich war dann schon auch immer jemand, der das Leben sehr gut genießen kann. Ich trinke auch sehr gerne Wein. Und das ist für mich aber auch Lebensqualität. Und wenn man deswegen sagt, dann sterbe ich 5 Jahre früher, dann sterbe ich 5 Jahre früher, weil dann habe ich wenigstens gut gelebt, hatte tolle Momente mit meinen Freunden, habe das Leben genossen und auch gut gegessen. Und sich da immer so zu geißeln, da halte ich nichts von. Also ich bin schon jemand, hör auf deinen Körper, hör wirklich drauf, welche Signale er dir sendet. Und wenn ich jetzt abends Wein getrunken habe, eine gute Pizza gegessen habe, dann versuche ich schon am nächsten Tag, das wieder so ein bisschen auszubalancieren.
Ja. Und es kommt ja auch drauf an, welcher Wein. Der Rotwein ist ja eigentlich sogar gesundheitsverlängernd. Welchen trinkst du? Den weißen?
Das frage ich leider gar nicht.
Schade.
Ist es immer Weißwein bei mir.
Ah ja, aber immerhin. Das ist ja auch okay. Da gibt es ja auch noch, ist ja auch noch nicht so ganz nachgewiesen, wie schlecht es sein soll. Also Bier ist nicht so gut, aber Wein, da gibt es irgendwie, das muss ich nochmal nachlesen, kann ich ja.
Wurde bestimmt, die ganzen Studien, die es dazu gibt, wurden bestimmt von der Weinindustrie gefördert.
Genau, die haben das alles bezahlt.
Überhaupt die Aussage, Alkohol ist gut für oder kann gut sein in Maßen, ist ja eigentlich auch, wenn wir mal ehrlich sind, Quatsch. Ist ja am Ende des Tages auch eine Droge und auch nichts Positives.
Ja, deswegen, obwohl der Most bei Rotwein, da ist das Resveratrol-Most, also daraus, wo das geschaffen wird, das hat irgendwie eine Zusammensetzung schon heilsame Wirkungsweisen. Das ist wirklich ganz crazy. Aber nur beim Rotwein und auch bei einer bestimmten Gärung, aber das weiß ich nicht mehr ganz genau.
Aber hast du ja den Alkohol, den du dir zuführst. Und ich glaube,
der ist
dass es deswegen nicht
wettmacht.
Ehrlich gesagt nicht. Dementsprechend, am Ende des Tages ist Alkohol schon auch Gift für den Körper. Aber wie gesagt, die Dosis macht das Gift und dementsprechend finde ich es auch ganz wichtig, das dann zu genießen.
Voll. Hast du denn, jetzt würdest du noch sagen, du hast dieses Buch geschrieben, war das für dich auch so eine Art Selbstreflexion, das Buch? Also man schreibt ja manchmal Bücher und man lernt selber, während man das Buch schreibt. War das für dich auch nochmal, dass du, wenn du merkst, dass du in sowas verfällst, Schönheit gleich Glück, wieder zu sagen, nee, das ist Quatsch, das hat hier gar nichts mit meinem Leben zu tun, wie ich aussehe. Hast du da noch so Haken, Widerhaken, dass du dich daran erinnerst oder hast du noch Learnings im Alltag?
Absolut. Also ich muss sagen, schon allein während wir das Buch geschrieben haben, habe ich natürlich wahnsinnig viel verarbeitet in der Zeit, ne? Also das waren ja dann auch meine persönlichen Geschichten und ich finde, es ist nochmal was ganz anderes, wenn du die wirklich niederschreibst. Also gut, jetzt komme ich natürlich auch aus dem journalistischen Bereich und schreibe auch sehr, sehr gerne, aber dennoch verarbeitet man die Dinge da ja auch nochmal ganz anders und das würde ich sagen, hat mir auch schon geholfen, mich da auch nochmal zu reflektieren und auch weiterzuentwickeln.
Und was würdest du in einem Satz, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich bin jung und ich merke das auch, dass ich irgendwie mich manchmal nicht so wohlfühle und ja, es ist ja auch sogar pretty happy, pretty hat ja zwei Bedeutungen. Ne?
Genau.
Welche meint ihr denn dann eigentlich?
Beide? Genau, das fand ich so schön an dem Namen, an dem wir ewig saßen, dass eben pretty happy zwei Bedeutungen hat. Nicht nur schön glücklich, sondern ziemlich glücklich.
Ja.
Und natürlich finde ich das
Zweite
viel schöner.
Ja.
Ziemlich glücklich. Und deswegen war das Wortspiel für uns sehr, sehr passend zum Buch und auch zum Inhalt.
Ja, das ist ein Megatitel, wirklich. Was würdest du denn sagen, ist so die Conclusio von dem Buch, die du heute noch mit für dich selber im Herzen trägst?
Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass dass das Wertesystem, was man hat, dass das immer über dem stehen sollte. Oder anders gesagt, dass Schönheit vergänglich ist und dass es viel wichtiger ist, ein netter Mensch mit guten Werten zu sein. Denn was ich vorhin schon gesagt habe, die Leute werden sich nicht daran erinnern, wie du ausgesehen hast, sondern wie du sie hast fühlen lassen. Und deswegen finde ich es viel, viel wichtiger, gute Werte zu haben und einfach ein guter Mensch zu sein. Das hört sich an wie eine Plattitüde, aber es ist einfach so. Es ist am Ende des Tages viel wichtiger, weil die Optik vergeht. Und dann habe ich lieber Freunde, auf die ich mich verlassen kann, die mich auch für mich und meine Werte schätzen, als dann irgendwie irgendwas Oberflächliches.
Toll. Und ich habe auch mal überlegt, wenn man sich mal alle bekannten Personen oder die wir so im Kopf haben, die bekannt sind, haben. Klar, Marilyn Monroe, die war so bekannt für ihre Schönheit, aber die hat sich ja auch umgebracht, glaube ich. Es gibt auch so einen Film über, oder die ist drogensüchtig gewesen. Also da war das auch nicht Schönheit gleich Glück, die schönste Frau der Welt. Und wenn man sich jetzt die Leute anguckt, die sehr erfolgreich sind oder die wir im Kopf haben, die haben alle was vollbracht. Also die haben entweder, waren sie Einstein, Nelson Mandela. Also das, da war verrückterweise, oder Marie Curie, da ging es eigentlich nie ums Aussehen.
Mhm.
Oder? Also
guter Punkt, ja. Aber weil die auch verstanden haben, dass es halt auch viel wichtiger ist, was im Kopf zu haben. anstatt sich mit Themen wie Optik zu beschäftigen. Und deswegen finde ich es halt auch so wichtig, dass halt die Generation, die gerade ranwächst, dass die sich eben auch mit anderen Themen beschäftigen und nicht nur irgendwelchen Frauen folgen, wo es eben nur noch um Optik geht, sondern eben auch um Inhalte. Das ist halt so wichtig.
Voll, voll, total. Das ist wirklich verrückt. Und ich weiß, du bist ja auch Anfang 30, oder? So ungefähr.
Ja, genau.
Und bei mir, also dann waren wir ja ungefähr gleich. Also als ich 17 war oder 16 hatten, gab es ja gar kein Instagram und das alles. Und ich bin wirklich
Zum Glück. Also ich habe jetzt schon Angst, wenn ich ein Kind habe und das dann auf Social Media Zeit verbringt. Horror, weil du hast gar keinen Einfluss
davon.
Man sagt ja auch so, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst und es werden nicht mehr diese 5 Menschen sein, sondern Social Media spielt da eine extrem große Rolle in diesem Bereich und das finde ich halt so gefährlich, weil das so einen negativen Einfluss auf einen haben kann. Ich meine, man sieht es ja auch bei TikTok, bleibst du eine Sekunde zu lang auf einem Video, wird dir nur noch das ausgespielt und das finde ich halt echt schwierig und macht mir auch so ein bisschen Angst vor der nächsten Generation, die dann mit dem komplett aufwächst.
Krass, ne? Ja, am Ende, es gibt, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ja auch so Newsfeed-Eradicator, dass man einstellen kann, auch falls du mal Kinder bekommst, dass die den Newsfeed gar nicht sehen. Dass du,
ist das so?
Ja,
das ist super. Ich kenne mich auch nicht so gut damit
kann
aus.
Kann ich dir schicken. Das ist, genau, also auch für einen selber, dass man nicht immer, weil am Ende ist es ja die ganze Zeit auch so eine Ablenkung. Und früher, das Leben anderer, davon wusste man früher gar nicht so viel.
Und das ist doch auch voll fein. Ich will gar nicht wissen, was jemand gerade zum Mittag isst oder was er macht. Also wenn ich wissen will, wie es meinen Freunden geht, dann rufe ich die an. Da muss ich nicht auf Social Media checken, was die gerade machen. Also ich muss auch sagen, ich habe auch einen Timer bei Social Media drin. Und wenn ich länger als 30 Minuten am Tag auf Social Media war, dann bekomme ich das angezeigt und dann lasse ich es auch in der Regel, weil ich will da gar nicht so viel Zeit verbringen.
Also meinst du, es ist wirklich, dass Leute bei Social Media drin sind und dann unglücklich werden?
Definitiv. Definitiv. Guck mal, der Glückestod ist immer der Vergleich. Und was machst du da ständig? Du vergleichst dich. Du sitzt zu Hause auf der Couch und währenddessen ist gerade jemand im Sommerurlaub. Dann denkst du dir, oh, das hätte ich jetzt aber auch gerne. Warum bin ich denn jetzt hier zu Hause auf meiner Couch? Und genauso auch bei diesen ganzen optischen Themen. Und deswegen glaube ich, ist es echt sehr, sehr ungesund, viel Zeit auf Social Media zu verbringen.
Aber meinst du, Vivian, es gibt auch die Möglichkeit, dass man sich, es gibt ja diesen schwarzen und weißen Neid, dieses Schwarzneid, das ist auch okay, die sind jetzt auf den Malediven. Und meinst du, es gäbe denn auch eine Möglichkeit davon, dass man sagt, mega, was die alles machen, da habe ich auch Bock drauf?
100%. Aber das hat ja eher was mit Inspiration zu tun. Und dafür musst du eine gewisse Selbstreflexion haben, um damit umzugehen, um das eben auch so filtern zu können. Also ich muss sagen, ich bin grundsätzlich eh kein neidischer Mensch, also so wurde ich auch gar nicht erzogen. Aber ich glaube, dass Social Media da natürlich schnell eine Falle ist, dass es nicht dahin geht, sondern da eher in diese Neidrichtung, ich gönne dem anderen das nicht und werde dadurch unzufrieden, was mein eigenes Leben angeht.
Ja, so beobachte ich das auch oft und habe da mal gedacht, kann man nicht den Feed auch so nutzen, wie so ein gefühltes Vision Board, ach cool, die machen das, da habe ich Bock drauf und schau mal, aber so ist es dann doch nicht irgendwie.
Und du musst dir auch vorstellen, schau mal, damals hast du eine Zeitung gelesen und das war das, was medial auf dich eingeprasselt ist. In einer Woche vielleicht ein Magazin, eine Zeitung. Mittlerweile hast du so viele Impressionen, die kannst du ja auch gar nicht mehr vernünftig filtern. Das geht alles in dein Unterbewusstsein. Da kommt so viel in so eine Informationsflut täglich rein, sei es durch Nachrichten, sei es durch Social Media, sei es durch irgendwelche Videos. Das kannst du auch gar nicht mehr vernünftig filtern. Also wie willst du dann wirklich filtern, das hier ist gerade guter Content für mich und das ist kein guter Content? Ich glaube, das schafft man gar nicht, selbst wenn du da sehr reflektiert bist.
Ja, Wahnsinn, total, total. Also ich freue mich riesig, dass ich dich heute hier im Interview habe und ich finde, es ist so verrückt, weil du hast dieses Buch geschrieben und trotzdem geht die Welt irgendwie so weiter und auch diesen Podcast hören so super viele, weil sie irgendwie abnehmen wollen, was okay ist, wenn du industriezuckerfrei wirst, nimmst du wahrscheinlich ab und bleiben Gott sei Dank für alles andere, was es noch mit sich bringt. Und trotzdem ist es meistens der Aufhänger, dass man auch was in der Ernährung ändert, dass man anders aussehen will. Und ich glaube eigentlich, was dahinter ist, sich anders fühlen will. Weil deswegen will man ja anders aussehen, um auch ein anderes Selbstgefühl zu bekommen.
Absolut. Also ich muss auch sagen, aktuell mache ich super viel Sport. Und ich mache das noch nicht mal für den Körper, sondern ich merke, dass es meinem Geist so gut tut, also dass es mir mental einfach viel besser geht, wenn ich den Tag mit Sport gestartet habe. Hätte ich auch niemals gedacht. Aber es ist wirklich, ich bin da sehr angefixt, also muss ich sagen. Und genauso ist es ja auch bei der Ernährung. Natürlich fühle ich mich besser, wenn ich mich gut ernähre. Aber ich muss auch sagen, ich fühle mich auch gut, wenn ich mal ein Glas Wein trinke.
Und was machst du für einen Sport? Ja, ja, voll. Was machst du für einen Sport?
Du, ganz unterschiedlich. Also ich gehe joggen, mache super gerne Pilates und Barre. Da habe ich echt einen Narren dran gefressen. Es macht mir super viel Spaß. Aber auch Krafttraining. Also ich mache immer jede Woche ist immer so eine bunte Mischung.
Ach, voll gut. Das ist mega. Das ist auch so eine richtige Geistesroutine am Ende, ne? So für den. Ja. Man sagt ja, ich mache nicht so gern Sport. Und meine einzige Motivation ist immer, dass ich denke, okay, beweglicher Körper, beweglicher Geist. Und man merkt ja auch, Leute, die so verhärmt sind, bewegen sich auch gar nicht so viel. Kennst du das? Die gehen dann auch so komisch. Die sind so, weißt du, wie ich meine, irgendwie.
Ja, ja, voll.
Wie gehört das so alles zusammen? Also, Vivien, danke, dass du da warst. Ich war total schön. Ich verlinke dein Buch und nochmal deine ganzen Kanäle und ich freue mich immer, mit so Frauen zu reden, die solche Themen auch anpacken und die, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber oft sagen ja Leute, ach, man sollte sich nicht vergleichen und man denkt dann, ja, weil du das selber irgendwie als Thema hast und ich freue mich, dass so eine schöne Frau wie du innerlich wie äußerlich das so als Thema rausbringt. Weißt du, das finde ich, hat da noch mehr Kraft irgendwie.
Vielen Dank. Aber wirklich auch vielen Dank für deine schönen Fragen. Es hat mich richtig, richtig doll gefreut, dich jetzt auch kennenzulernen. Und ja, danke für deine Zeit.
Ihr Lieben, ich hoffe, es war spannend für euch. Ich fand ganz viele Aspekte interessant. Also vor allen Dingen, dass sie dieses Spiel mit ihren Kollegen gemacht hat, mit den Fragen und dieser Wert der inneren Schönheit eigentlich wie verrückt, dass, ja, wie verrückt die Dinge manchmal sind. Ich hoffe, das war für dich inspirierend, auch wenn es ein bisschen, wie soll ich sagen, nochmal, alle Interviews, die ich hier in dem Podcast mache, haben immer was mit dem Zuckerfreiwerden zu tun, mit der Geistesausrichtung. Und ich hoffe, dass das für dich spannend war, auch woran wir uns halten, was wir manchmal denken und was ich auch noch als Aspekt so wichtig finde, das Zuckerfreiwerden. Und ja, ich wollte am Anfang auch abnehmen und wirklich, das passiert, ob du willst oder nicht. Und deine Haare werden länger und deine Wimpern gestärkter, deine Nägel stärker. Also es ist crazy, was für wirklich unglaubliche Aspekte das mit sich bringt, einfach dadurch, dass du keine Entzündung mehr im Körper hast. Aber was ich wirklich daran finde, ist diese Nahrung für deine innere Stärkung. Und innere Stärkung bringt im Außen Schönheit und Schönheit nicht im Sinne von 90, 60, 90 Symmetrie des Gesichts, sondern von dem äußeren Auraraum, den wir alle haben, dass wir wahrnehmen, wenn jemand reinkommt. Und das ist nicht, weil er vielleicht jetzt die perfekte Frisur hat, weil wir alle einen Auraraum haben oder eine energetische Signatur, die uns umgibt. Genau, das wollte ich noch sagen. Aber wahrscheinlich mache ich dazu auch nochmal eine extra Podcast-Folge, wie sich deine energetische Signatur durch das Zuckerfreiwerden enorm ändert. Und was du ausstrahlst und wie du bist. Es ist wirklich, also ich höre immer wieder wie ein anderer Mensch. Und ja, fand deswegen so schön dieses Buch Pretty Happy und diesen Wahn, was da alles mit dazukommt und auch diese Vorteile, die man vermeintlich generiert und ja, wie das einfach so ist, sie im Podcast zu haben. Ich wollte dir unbedingt Bescheid sagen, denn ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen, dass keine zuckerfreien Rezepte mehr online kommen. Ich habe das bei Instagram geteilt und ich war wirklich so ein bisschen, ich habe alles aufgenommen, ich habe so viel gedreht und ich habe einfach kein gutes System gefunden mit dem Schnitt und der Musik. Und es werden ab jetzt jede Woche und heute habe ich das erste veröffentlicht, die zuckerfreie Donauwelle, jede Woche ein Video kommen. Auf jeden Fall gibt es da industriezuckerfreie Süßigkeiten, ganz oft fast nur vegan. Snickers, Mars, Giotto, Schwarzwälder Kirschtorte, Donauwellen, Toffifees, Oreos, alles gibt's da. In industriezuckerfrei, in nährend, in stärkend, in für deine innere und äußere Schönheit. Nimm es, wie du willst. Auf jeden Fall für dich. Das wollte ich noch sagen. Alle Links findest du unten in den Shownotes. Und wenn du magst, würde ich mich so gern freuen über dich, über deine Rezension 5 Sterne unter dem Podcast. Ich habe alles unten verlinkt. Du kannst einmal nach unten, zack, 5 Sterne. Ich habe nie verstanden, warum Leute das sagen, bis ich selbst einen Podcast hatte. Und da verlinke ich auch alles zu Vivien Wolf, ihrem Buch Woman on Top, dieses unglaublich tolle, diese Eventreihe, die sie gegründet hat. Sie hat auch einen Podcast, also ich verlinke dir auch alles zu dieser tollen Frau. Und ja, mit mir kannst du dich super gern @zuckerfrei_begitte_kopf vernetzen, da freue ich mich. Oder @leandrafeli_zuckerfrei bei YouTube. Und bei Vivien auch auf jeden Fall. Schau einfach in den Shownotes, da ist alles. Und jetzt umarme ich dich. Ich wünsche dir eine ganz, ganz, ganz gute Woche. Ich freue mich riesig. Ich werde jetzt hier ein bisschen snacken in Italien. Hier macht man immer Aperitivo um 17 Uhr. Wir freuen mich immer sehr mit richtig guten Snacks. Und habe jetzt wie eine irre Bioläden gesucht, um Kokosmus zu finden. Das gibt es ja einfach nicht. Ich war schon wirklich so verzweifelt und dachte, okay, ich brauche einen ganzen Koffer mit Mousen, die ich mitnehme. Genau. Also ihr Lieben, ich umarme euch. Alla prossima. Denn zuckerfrei beginnt im Kopf. Deine Lea.